NDR Info. Das Forum.
Der Gedanke eines umweltschonenden, nachhaltigen Lebensstils hat sich bereits in vielen Köpfen fest verankert. Trotzdem beklagen Umweltschützer und nicht nur sie, dass die guten Vorsätze im Alltag keineswegs immer und schon gar nicht konsequent gelebt werden. Schon auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 wurde der Bildung eine Schlüsselrolle zuerkannt. Seither ist ein Leitbild entwickelt worden, das Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglichen soll. Was das bedeutet und wie es umgesetzt werden kann, darum ging es bei der Göttinger Konferenz für Frieden und Nachhaltigkeit 2018. Zum Abschluss diskutierten darüber unter der Überschrift »Was sollen unsere Kinder lernen?« Grant Hendrik Tonne, Kultusminister von Niedersachsen, und Professor Dr. Ingrid Hemmer, Professorin für Didaktik der Geographie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. NDR-Inforedakteurin Ulrike Bosse hat das Gespräch moderiert.
Was sollen unsere Kinder lernen? Lesen, schreiben, rechnen werden die meisten Eltern auf diese Frage vermutlich spontan antworten. Und wenn ihre Kinder etwas größer sind, dann sagen sie Deutsch, Mathe, Englisch, naja, vielleicht noch Informatik und ja, vielleicht auch noch Latein. Aber Bildung für nachhaltige Entwicklung, wer in seinem Bekanntenkreis herumfragt, wird meist in verständnislose Gesichter schauen. BNE, dieses Kürzel für Bildung für nachhaltige Entwicklung, hat sich eingebürgert. BNE befähigt Lernende, informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine bestandsfähige Wirtschaft und eine gerechte Gesellschaft, für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln und dabei die kulturelle Vielfalt zu respektieren. So steht es in der UNESCO Roadmap zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es sind einleuchtende Bildungsziele, aber was antwortete mir ein Vater von Teenagern auf das Stichwort globale Verantwortung? Ich wäre schon ganz froh, wenn sie wenigstens ein bisschen Verantwortung im familiären Haushalt übernehmen würden. Vielleicht wäre er eher bereit, sich mit BNE zu beschäftigen, wenn man es ihm erklärt, wie das auf der Website des Bundesbildungsministeriums steht. Gemeint ist eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigen Denken und Handeln befähigt. Und da stehen dann auch ein paar Themen von BNE: Klimaschutz, Globalisierung, verantwortungsvoller Konsum, kulturelle Vielfalt, soziale Gerechtigkeit. Wenn es um die Praxis geht, gibt es dann allerdings doch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was BNI ist und was BNI leisten muss. Und bevor wir also darüber diskutieren, wie diese Themen und Bildungsziele ihren Platz in der Schule und darüber hinaus in der Bildung finden, sollten wir unseren Ausgangspunkt hier definieren. Frau Hemmer, was sind für Sie die wesentlichen Elemente der Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Das wesentliche Ziel ist für mich, Kinder bzw. Jugendliche oder auch Studierende zu befähigen, sich die Fähigkeit aufzubauen, sich an einer nachhaltigen, im Sinne einer umwelt- und sozialverträglichen Entwicklung zu beteiligen und sie mitgestalten zu können. Bei der Lehrerfortbildung sage ich dann immer, die beiden Stränge Umweltbildung und globalem Lernen werden in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammengeführt und vernetzt. Hinzu tritt eine deutlichere Zukunftsorientierung als bei diesen beiden Einzelsträngen.
Herr Tonne, was verstehen Sie unter BNE?
Ich habe gerade eingangs überlegt, ob nicht der Titel, den Sie gewählt haben, möglicherweise auch insgesamt viel einprägsamer wäre, als wenn man sich über die schwierige Begrifflichkeit Bildung für nachhaltige Entwicklung nähert. Ich würde das nur ergänzen, nicht nur was sollen Kinder lernen, sondern was und wie sollen Kinder in Zukunft lernen. Und ich glaube, wenn man sich die Frage dann stellt, da kommt man dann auch sehr nah an das heran, was auch Bildung für nachhaltige Entwicklung leisten soll. Den Schülerinnen und Schülern in der Schule die Befähigung mit an die Hand zu geben, sich aktiv an unserer Gesellschaft beteiligen zu können. Also Teilhabe an unserer Gesellschaft, die in einem permanenten und immer schneller werdenden Wandel sich befindet. Wenn man das dann noch sozusagen in ein paar Schlagworte runterbrechen möchte, dass sie durch Schule mitbefähigt werden, ihr Leben selbstbestimmt, souverän, aber auch kritisch reflektierend führen zu können. Von daher sehe ich ehrlich gesagt viele Überschneidungen auch zwischen dem, was wir als Bildungsauftrag auch im Schulgesetz verankert haben, und der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Die erste ausdrückliche Verbindung von Bildung und nachhaltiger Entwicklung steht in der Agenda 21, dem wichtigsten Abschlussdokument der UN-Umweltkonferenz in Rio 1992. In der wissenschaftlichen Diskussion reichen die Themen für BNE vom globalen Wandel über Ökosysteme zur Mobilitätserziehung, Bildung in Finanzfragen, Friedens-, Demokratiepädagogik. Das ist ein sehr breites Angebot. Mit welchen Themen soll sich der Unterricht oder sollen sich die Kinder befassen, damit nachhaltige Entwicklung aufscheint?
Ich weiß gar nicht, ob ich Sie jetzt befürchte, ich muss Sie schon wieder enttäuschen, wenn Sie es konkret haben möchten. Aber diese Frage ist ja, finde ich, nicht zu beantworten auf ein Fach mit einem Thema. Sondern wenn ich Bildung für nachhaltige Entwicklung, so wie es definiert ist, ernst nehme, dann ist es eben für nahezu alle Fächer, die wir im Unterrichtsangebot haben, um diese dahinterliegenden Ziele umsetzen zu können. Insofern, wenn ich jetzt sozusagen die klassischen Fächer von meinem geistigen Auge durchgehe, ich würde bei keinem irgendwo sagen, da finde ich überhaupt gar keinen Bezugspunkt, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man das Einzug halten lässt in den Fächerkanon, den wir haben und sozusagen das, was curricular verankert ist, gleichwohl auch zu leben mit den Anforderungen, die BNE dann auch daran stellt.
Also dann erklären Sie uns mal, wie machen wir das im Englischunterricht?
Naja, auch im Englischunterricht behandeln Sie Themen. Und solche Themen können dann von mir aus auch in englischer Sprache, ich habe mir sagen lassen, Teil Ihrer Tagung hat, glaube ich, auch in Englisch stattgefunden. Also insofern mag auch das ein Indiz dafür sein, dass Sie auch in englischer Sprache Bildung für nachhaltige Entwicklung behandeln können. Wir haben Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung nochmal unsere Kerncurricula uns angeschaut. Und Sie finden mindestens in der Präambel, ansonsten aber auch in den Kerncurricula, jeweils auch die Bezugspunkte zu BNE.
Frau Hemmer, können Sie es ein bisschen konkreter machen, was die Themen angeht?
Ja, ich möchte da zurückgehen auf die Agenda 21. Und die Ausgangssituation war die, dass der Weltgemeinschaft damals ziemlich klar war, dass man Umweltprobleme und Entwicklungsprobleme nicht mehr getrennt sehen kann und auch nicht mehr getrennt lösen kann, sondern dass man da eine Zusammenschau braucht. Und ich würde nach wie vor sagen, dass unsere Umwelt- und Entwicklungsprobleme der wesentliche Anlass sind. Die können sich über die Zeit hinweg leicht verändern. Es können neue dazukommen, andere können wir vielleicht lösen. Ozonlochproblematik sind wir ein Stück weitergekommen. Der globale Klimawandel ist umso schärfer geworden mit seinen Auswirkungen. Gleichwohl legen wir in der Wissenschaft schon fest, dass es eben die großen Umwelt- und Entwicklungsprobleme sind. Manche sagen die globalen. Ich meine, dass auch die lokalen, die regionalen Umwelt- und Entwicklungsprobleme, Beispiele Klimawandel, Globalisierung, Desertifikation, Verschmutzung der Weltmeere, nur einige wenige Beispiele.
Natürlich sind diese Themen, die auch eben gerade richtigerweise genannt worden sind, müssen Bestandteil von Schule sein. Wir dürfen uns doch nicht von dem abkoppeln, was Realität ist, was gesellschaftliche Realität ist. Ich glaube, dieser Sommer hat sehr deutlich gezeigt, wenn wir zum Thema Klimawandel reden, wie sehr das Realität ist und wie gut wir daran tun, so etwas auch im Unterricht nachzuvollziehen. Übrigens an vielen verschiedenen Stellen ist wissenschaftlich zu erklären, was passiert, aber genauso auch zu gucken, in anderen Fächern, wie kann man ihm begegnen? Was können wir eigentlich hier vor Ort machen, um unser Teil dazu beizutragen, dem entgegenzuwirken? Deswegen ist es übrigens auch zukünftig umso wichtiger, dass wenn wir über die Frage reden, wie implementieren wir das, dass wir nicht die schnelle Schlussfolgerung, wie so häufig ziehen, die da lautet, noch mehr in die Kerncurricula zu verankern, sondern eher den gegenteiligen Weg zu gehen und zu sagen, was streichen wir eigentlich, um diese Freiheiten der Gestaltung für Schulen zu erreichen.
Es hört sich ein Stück weit so an, als ob diese Themen nicht in den Curricula wären. Das trifft nicht zu. Also unsere empirischen Studien haben deutlich gezeigt, dass die meisten Themen bereits verankert sind in verschiedenen Fächern quer über das Curriculum hinweg. Dass aber hin und wieder es daran hapert, dass eben die Themen nicht differenziert genug oder nicht mit der Methodik einer Bildung für nachhaltige Entwicklung verknüpft sind oder nicht alle Aspekte, die dazugehören, zum Beispiel behandelt werden. Bei einigen Themen ist das der Fall. Der Klimawandel liegt ja im Fach Geografie und der wird tatsächlich mit Ursachen, Folgen, Gegenmaßnahmen behandelt, also in einem Paket. Wobei ich auch sage, die Methodik, kommt man bis zum Alltag, kommt man dahin, dass die Kinder irgendwie Einsicht darin kriegen, was kann ich jetzt gegen den Klimawandel tun? Die didaktischen Konzepte fordern das. Gleichwohl, denke ich, ist da Optimierungsbedarf. Und so geht es mit manch anderem Thema auch.
war auch kein Plädoyer zu sagen, es ist nicht verankert und wir müssen es verankern. Nur ich glaube, unsere Neigung dazu, bei Veränderungen eher immer noch etwas draufzusatteln, auch in Kerncurricula, ist dann Teil des Problems, das Sie beschrieben haben. Nämlich, wie detailliert ist man eigentlich in der Lage, dann solche Themen auch abzuarbeiten, wenn die Menge immer zunimmt, die Zeit allerdings nicht. Ich glaube, das war einfach der Punkt. Das bedeutet insgesamt einen gewissen Wandel in der Art und Weise, was ich in ein Kerncurriculum hineinformulieren möchte.
Das heißt, ich verstehe Sie so, dass Sie den Lehrern einfach mehr Freiheit geben möchten.
Ich werbe sehr dafür, dass wir uns auf solche Wege einlassen, weil ich den anderen für ausdrücklich falsch halte. Denn viele der Hinweise, die wir mittlerweile haben über die Frage von Verdichtung auch im Unterricht, beruhen auf einer immer eher der Neigung zu einem immer feinziselierteren Aufschreiben, was alles sein muss. Ich glaube, bei irgendeiner Tagung hat mir ein Lehrer gesagt, also er wünsche sich mal eine weiße Seite im Kerncurriculum. Etwas sehr plastisch, aber ganz falsch ist es auch nicht.
Wobei man auch sagen muss, dass bei den Lehrkräften manchmal zu viel Sorge da ist, dass sie, wenn sie einen Aspekt nicht aufgreifen, die Welt untergeht. Und die Curricula werden nur alle 10 bis 15 Jahre neu gemacht, aber unsere Welt schreitet sehr zügig voran und ich bin fast gezwungen, als Lehrkraft da auch drauf zu reagieren und das aufzunehmen, auch was die Kinder und Jugendlichen so an mich herantragen.
Sie sagen, wir müssen Curricula, also das, was den Lehrer an die Hand bekommen, was sie den Kindern beibringen sollen, müssen wir entschlacken, damit Raum bleibt. Aber möglicherweise müssen ja doch zumindest die Ziele definiert sein.
Also natürlich gibt man auch vor, das wäre sehr weit vorne, wenn wir nur noch Überschriften vorgeben würden. Das meine ich damit auch nicht. Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel, jetzt vielleicht abseits der Frage von Umweltbildung nennen, aber auch von Demokratiebildung, wo wir im nächsten Jahr hier in Niedersachsen sehr bewusst einen Schwerpunkt setzen werden und einmal sagen, wir wollen einmal einen Grundsatzerlass Demokratiebildung auf den Weg bringen, um eben diesen Rahmen, wie Sie ihn beschrieben haben, auch beschreiben zu können und das dann auch vor Ort ausfüllen und leben zu können. Also natürlich wird es diesen Rahmen geben, ihn gibt es und wird es auch in Zukunft geben. Der Detailgrad, das ist das, was ich meinte. Ich glaube, da könnten wir Luft gebrauchen.
Ja. Ich hätte gern noch was gesagt zu der Entrümpelung der Lehrpläne, weil das immer so ein Stichwort ist. Jeder fordert Entrümpelung der Lehrpläne. Irgendwann sind wir dann bei unseren empirischen Studien darauf gestoßen, dass man auch an eine kritische Reflexion der Stundentafel heran sollte. Stundentafel, das sind die Wochenstunden, die für ein Fach zur Verfügung stehen. Und da haben wir nämlich festgestellt, die Fächer, die jetzt überwiegend noch Träger einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sind, das sind die Sachfächer, und zwar lässt sich das konkret festmachen, Biologie, Geografie und Politik, dass diese Fächer ausgerechnet nicht Pflichtfächer in der Oberstufe sind, 1 bis 2 Wochenstunden haben, teilweise mit Lücken in den Jahrgangsstufen. Und ob das Biodiversität ist, Demokratie in den verschiedensten Formen, Klimawandel, das muss ja durchdrungen werden. Es nutzt nichts, wenn die Biodiversität in der Mathematik behandelt wird oder der Klimawandel in Deutsch. Das reicht nicht hin. Sachlich, fachlich reicht das einfach nicht hin. Ne?
Ich glaube, wir kommen bei den Inhalten jetzt im Moment nicht weiter. Aber Sie haben beide ja ohnehin als wichtiger hervorgehoben die Kompetenzen. Beim Bundesbildungsministerium heißt es kritisches Denken, interdisziplinäres Wissen, autonomes Handeln und Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungen. Frau Hemmer, wie können denn solche Kompetenzen in der Schule vermittelt werden?
Also, in der Schule ist es vernetzt. Inhalte, Ziele, Methoden, Medien, das sind die alten Modelle von Unterricht, die eigentlich bis heute Gültigkeit haben. Das heißt, wenn ich bestimmte Ziele erreichen will, die ja mit den Kompetenzen gekoppelt sind, da ist ja nur ein Unterschied in der Reichweite, muss ich mir überlegen, mit welchen Inhalten ist das am besten möglich und mit welchen Methoden und Medien muss ich das machen. Will ich Empathie in erster Linie erzeugen, dann nehme ich zum Beispiel einen Film daher, weil da die persönliche Geschichte eines Menschen aufgezeigt werden kann. Bei den Kindern weiß man, dass man dann mit Gleichaltrigen am besten Bezüge setzt oder Erlebnisberichte von Gleichaltrigen nimmt. Und ich muss auch Themen auswählen und dass die Themen eben auch eine bestimmte Qualität haben müssen, differenzierter dann Wissen, aber eben auch einen Alltagsbezug, eine Lebensnähe für die Kinder haben muss oder ich muss es mindestens schaffen, das entsprechend aufzufalten für die Kinder und Anknüpfungspunkte zwischen dem jeweiligen Thema und dem Kind zu finden, sodass das Kind auch die Möglichkeit hat, Handlungsoptionen zu erkennen, Handlungswissen aufzubauen und dann eben auch mitgestalten zu können.
Herr Tonne, wie sollte der Unterricht aussehen, damit das funktioniert?
Mit möglichst viel Chance zu der eigenen Erfahrung dessen, was man da macht und sozusagen auch lernen soll. Ich habe ein sehr praktisches Beispiel gehabt, wo ich eine Schule besucht habe, die einen Schulwald gepflanzt hat, wo ich im Rahmen der Debatte als erstes von den lokalen Medien die Aussage vorgehalten bekommen habe, Herr Tonne, jetzt fallen hier für 4 Stunden Unterricht aus. Meine Antwort war, ich glaube, dass die hier 4 Stunden sehr wertvollen Unterricht erlebt haben. Das werden wir nicht nur hinkriegen, um das auch ganz deutlich zu sagen. Aber wenn Sie danach fragen, wie können wir das am besten erreichen, ja durch möglichst viel eigene Erfahrung, die man dann auch selber machen kann, in der Art und Weise, wie Unterricht gestaltet wird. Ich glaube, dass das am einprägsamsten ist und auch, wo man am sehr viel selber mitnehmen kann.
Wenn Eltern fragen, ja, ich möchte das jetzt einbringen im nächsten Elternabend, was müssen wir denn jetzt machen, damit das funktioniert?
Also ich nehme ganz gerne den Klimawandel her. Klimawandel ist zunächst mal ein sehr abstraktes Thema. Wir wissen auch vom Wissen her, dass es große Missverständnisse gibt, dass viele Kinder das mit dem Ozonloch vermengen. Und ich denke, man braucht ein gewisses Wissen über das Phänomen, auch ein Unterscheidungswissen zu anderen Phänomenen. Und dann muss ich die Folgen und Auswirkungen klar machen. Und das ist schon der Moment, wo ich eben einsteigen kann, wo ich einerseits ins Globale gehe natürlich und aufzeige, wie ist es in Bangladesch, was passiert auf der Hallig-Hooge und was passiert bei mir zu Hause. Und mittlerweile sind wir ja soweit, didaktisch wertvoll, aber sehr traurig, dass wir auch Auswirkungen des Klimawandels vor der eigenen Haustür haben. Und zwar nicht nur durch gestiegene Temperatur im letzten Sommer, sondern bei der Vegetation kann man das sehr gut erkennen. Da kann man zum Beispiel mit dem Förster in den Wald gehen und der kann einem ziemlich genau sagen, was da abläuft. Und dann geht es eigentlich darum, was können wir tun? Und das muss dann auch Gegenstand sein. Und da fange ich am besten an in der Schule, ja, im eigenen Klassenzimmer, in der eigenen Schule. Was können wir an unserer Schule bewirken? Und dann sind wir beim sogenannten Whole Institution Approach, beim ganzheitlichen Ansatz, dass wir eigentlich unsere Schulen in nachhaltige Lernorte umwandeln müssten, wenn wir den Anspruch haben, dass wir eine authentische Bildung für nachhaltige Entwicklung haben möchten, die für die Kinder auch glaubhaft ist. Wenn ich mit meinem riesengroßen Mercedes als Lehrkraft ankomme und dann predige, dann ist das für die Kinder nicht glaubhaft.
Es gibt ja das Projekt Umweltschule in Europa. Ich glaube, in Niedersachsen habe ich bei Ihnen auf der Website gelesen, wurden 153 Schulen 2017 ausgezeichnet, weil sie ihre Curricula und vor allen Dingen auch eben ihr Schulleben im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet haben. Ist das in Ihren Augen vorbildlich und könnte man dran denken, das flächendeckend einzuführen? Wo sind Hindernisse?
Erst einmal ja, das ist vorbildlich, weil Schulen sich auf den Weg machen. Und ich freue mich über jede Schule, die sich auf einen solchen Weg macht. Das können Umweltschulen sein, das können UNESCO-Schulen sein, das können auch Schulen ohne Rassismus, Schule mit Courage sein. Da haben wir, glaube ich, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist gut. Ich habe gerade ein bisschen gezuckt, zu sagen, weil ich in der Beschreibung bin ich völlig bei Ihnen. Mhm. Die Frage ist ja nur, wie setzt man das dann um, mit wie viel Druck von oben und wie viel müssen wir eigentlich an Motivation vor Ort erreichen, dass sich Schulen auf den Weg machen. Von daher finde ich es immer besser, wenn Schulen von sich aus sagen, diesen Weg gehen wir an, weil das im Zweifelsfall viel nachhaltiger ist, als wenn ich von oben sagen würde, ihr müsst jetzt aber. Die Frage, wie kann man Anreize setzen, das dann auch noch hinzukriegen? Denn ich erlaube mir an der Stelle etwas sozusagen eine Stufe abstrakter ist zu machen, aber ich glaube, das kennzeichnet auch hier eine Kernherausforderung. Auch wenn wir uns auch in diesem Saal vielleicht, sehr schnell einig sind. In dem Moment, wo wir die Türen aufmachen und nach draußen gehen, haben wir diese Einigkeit noch lange nicht, sondern eine ziemlich intensive Debatte darüber, über das, was ich anfangs gesagt habe, was und wie sollen eigentlich junge Menschen lernen. Und dann werden sie mit Sicherheit auch sehr häufig den eher verkürzten Ansatz Lesen, Schreiben, Rechnen hören. Da an der Stelle müssen wir ansetzen. Das heißt, wir brauchen neben der Frage, wie können wir Schulen den Weg bereiten, wie können wir auch Anreize setzen, brauchen wir dringend eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass das wichtig ist für Bildung und nicht, ich überspitze es mal, irgendein Gedöns links und rechts davon und macht es mal so wie früher, dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, dass das eine Kernherausforderung ist bei der Frage, wie können wir auch Bildung für nachhaltige Entwicklung auch in Schule verankern, denn in dem Moment, wo ich es gegen die eigentliche Überzeugung, auch wenn ich sie für falsch halte, mache, erzeuge ich wiederum eine Diskussion, einen Widerstand, der ist erheblich und würde das ganzen Prozess eher zum Stocken bringen, denn beschleunigen. Ich weiß, dass das sehr schwierig aufzulösen ist, aber deshalb glaube ich, dass unter anderem auch eine solche Konferenz auch das laut und deutlich zu formulieren und zu postulieren, was wichtig ist, ein wichtiger Bestandteil dieser gesellschaftlichen Debatte ist, um auch dort Fortschritte zu erreichen. Also ich hatte heute mehrere Termine. Ich wäre mit der These bei den Terminen unterschiedlich gut angekommen, um es vorsichtig auszudrücken.
Ich bin ganz bei Ihnen. Ich denke, trotzdem müssen Sie als Minister die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür setzen. Und da sind wir ja im Moment gemeinsam dabei über den nationalen Aktionsplan. Die Länder sind dabei, das jeweils für ihr Land umzusetzen, dass es eben einerseits ins Curriculum, also in den Lehrplan kommt, auf der anderen Seite auch in die Lehramtsausbildung. Das ist ja noch ein großes Defizit.
Damit haben Sie im Grunde das nächste Thema, das ich ansprechen wollte, schon vorweggenommen, nämlich die Lehrerbildung und die Frage, wie weit sind die Lehrkräfte dafür überhaupt ausgebildet? Bisher noch kaum, wenn ich das verstehe. Das heißt ja aber, dass die Lehrer, die jetzt schon Lehrer sind oder die noch ohne diese entsprechende Ausbildung in die Schulen kommen, fortgebildet werden müssen, wenn man das denn überhaupt durchsetzen will. Gibt es da Ansätze?
Genau das muss passieren, aber wir haben jetzt ja auch schon ein, wie ich finde, relativ breites Netz von außerschulischen anerkannten Lernorten, die in der Regel auch mit, zwar mit wenigen, aber mit entsprechenden Anrechnungsstunden bestückt sind, die dann durch Lehrkräfte wahrgenommen werden. Und um genau das zu erreichen, möchten wir eigentlich, dass diese Lehrkräfte diese Tätigkeiten jetzt schon machen, dort auch arbeiten, dass die dann wiederum auch als regionale Multiplikatoren zur Verfügung stehen, um dann auch jeweils vor Ort Fort- und Weiterbildungen mit anbieten zu können. Ich glaube, dass das ein gutes und auch ein pragmatisches Mittel ist, um das auch weiter zu transportieren und weiter zu vervielfältigen. Und dann natürlich daneben der Ansatz über die Studienseminare, um denen, die nachkommen, das gleich mitzugeben. Momentan haben wir eine Möglichkeit im Studienseminar in Lüneburg, das dort gemeinsam bereits tätig ist und Zertifikate im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung mit ausstellt. Ich glaube, das geht an mehreren Stellen. Und das ist sozusagen das nächste Ziel, wo wir hinkommen müssen.
Vielleicht sollte man noch mal sagen, es gibt in Niedersachsen ein sehr großes Netz an außerschulischen Lernstandorten. Und das geht von Umweltbildungszentren, also ganz klassisch, bis hin zum Museum Friedland für die Themen Flucht, Vertreibung, Migration. Aber gibt es da nicht eher die Tendenz dann zu sagen, okay, das sind jetzt in der Tat außerschulische Lernorte. Das heißt, BNE ist dann etwas, was eben doch außerhalb des Unterrichts stattfinden sollte.
Nein, das teile ich wiederum überhaupt nicht, weil ich finde, dass auch der Unterricht außerhalb von Schule stattfinden kann. Also ich würde mich gerne lösen von der Denkweise, dass Unterricht innerhalb von vier Wänden stattfinden muss und alles andere außerhalb von vier Wänden. Ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist. Und wenn wir das besser miteinander verknüpfen, auch nicht, indem man es überstülpt, sondern sagt einfach dafür Schritte mitbietet. Ich glaube, dass das ein absolut richtiger Weg ist, um auch insgesamt Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker anbieten zu können. Und deswegen bin ich ein großer Befürworter davon, dass wir uns außerschulische Lernorte angucken und auch dort Kraft investieren, zu sagen, wie können wir das eigentlich, dieses Netz, noch enger spannen, als wir es bisher haben.
Frau Hemmer, Sie nicken heftig. Ja, und heftig. Sie würden jetzt Herrn Tonne gern den anderen Kultusministern als Vorbild hinstellen.
Ja, das ist auch übertrieben. So
weit kann man nicht gehen. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Wir wissen ja, dass das Klientel, also 80% des Klientels, die Umweltstationen oder eine Welteinrichtung aufsuchen, sind ja heute schon Schulklassen. Überwiegend der Jahrgangsstufen 3 bis 6. Das wissen wir ziemlich genau. Und ich denke, es ist auch eine gute Idee, weil wir auch wissenschaftlich untersucht haben, dass das Konzeptverständnis bei diesen außerschulischen Kolleginnen und Kollegen recht gut ist, besser als bei den Lehrkräften zum Teil. Aber man muss auch sehen, dass wir eigentlich diese Einrichtungen dann stärken müssen. Die sind ja überwiegend personell extrem schwach aufgestellt mit einer hauptamtlichen Kraft und vielen Honorarkräften und Ehrenamtlichen, die dann über Fortbildungsmaßnahmen sich zum Teil selber qualifiziert haben. Und eine meiner Träume und Visionen ist eigentlich die, dass man das so gut vernetzen kann, dass man zum Beispiel sagt, ja, im Referendardienst eine Woche in so eine außerschulische Einrichtung herein und dann müsste der Staat den Anreiz setzen, das mitzufinanzieren. Dann hätte man eine Gewährleistung, dass man da statt einer 2 hauptamtliche Kräfte hätte und dann einfach auch eine gegenseitige Stärkung des ganzen Anliegens erreichen könnte. Das fände ich also eine wunderschöne Idee. Vielleicht findet sie Umsetzung bei Ihnen.
Realistisch, Herr Tonne? Wenn realistisch heißt zum nächsten 1.8., dann muss man sagen, das wird vermutlich nicht funktionieren. Aber der Weg ist dort auch das Entscheidende. Er muss gegangen werden. Wir in den Kontext, weil Sie gesagt haben, was wär eigentlich das, was man sich so als gemeinsame Vision auch vorstellt. Deswegen nochmal angesprungen, weil ich in dem Fall dann auch eine herzliche Einladung an Sie mit aussprechen möchte. Ich habe vor wenigen Wochen hier in Niedersachsen das Projekt Bildung 2040 gestartet. Übrigens genau mit der Frage, was und wie sollen Kinder und Jugendliche in Zukunft lernen? Mit dem expliziten Wunsch, dass wir dort mal das ansprechen, was man uns ansonsten im Tagesgeschäft des Haushaltsjahres gar nicht auszusprechen wagen, weil wir sofort wissen, können wir einkassieren. Aber sich darum zu bemühen, eine gemeinsame Vision davon zu entwickeln, wie soll das eigentlich mit Schule und Bildung in Zukunft aussehen? Also nicht nur Schule, auch Kita und den sofort mit einbeziehen, weil das ist in Schule schon fast zu spät, wenn man damit anfangen möchte. Dort aber mal versuchen, genau diesen Konsens, den ich vorhin beschrieben habe, sozusagen jetzt heute, was sehr strittig wäre, dort mal zu gucken, kriegen wir nicht so einen Konsens miteinander formuliert, um darauf dann übrigens auch Bildung auszurichten und zu schauen, was ist unsere Vision, wie können wir das dann auch miteinander umsetzen. Möglicherweise habe ich gerade, hoffentlich habe ich das auch vermittelt, dass mir sehr viel daran gelegen ist, dass wir gucken können, wie können wir Schule auch öffnen. Ja, vielleicht lassen wir uns das da doch nochmal formulieren, zu sagen, wie möchten wir das eigentlich in Zukunft handeln, weil dann hätten wir auch einen Weg, den wir dann beschreiben können. Und dann wiederum ist es realistischer, dass man so etwas auch umsetzt. Heute am 24. November müsste man sagen, dass die Frage von Geld und Ressource uns sagen, diesen Wunsch sehr eng beschneiden würde. Aber Planungen darauf auszurichten, das könnte so etwas dann realistischer machen. Nur dann reden wir nicht von morgen. Das ist halt das Problem dabei.
Ja. Ich glaube, dass das eine sehr gute Lösung wäre.
Was sollen unsere Kinder lernen? Lesen, schreiben, rechnen, ja, aber eben auch zukunftsfähiges Denken und Handeln. Im Grundsatz halten sowohl die Wissenschaft als auch die Politik eine Bildung für nachhaltige Entwicklung in diesem Sinne für notwendig. Bleibt die Frage, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln oder vielleicht konkreter, wie lange dauert es, bis BNE so in den Schulen angekommen ist, dass es Früchte tragen kann? Herr Tonne.
Ja, also bezogen auf einen konkreten Zeitraum ist das schwierig zu benennen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Schritten miteinander besprochen, die wir gehen. Ich bleibe dabei, natürlich wäre es immer wünschenswert, wenn es schneller und umfassender ginge. Realistischerweise wird es auch das, was wir in Schule implementieren können, was wir über Schule vermitteln können, immer ein Prozess sein, den wir weiterentwickeln wollen. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass wir für 2019, glaube ich, sehr klar vorgenommen haben, was bedeutet es in der verstärkten Implementierung in der Ausbildung, wie können wir über Fort- und Weiterbildung das Thema weiter verankern, wie kriegen wir durch entsprechende Erlasse einen Rahmen gesetzt, innerhalb dem man sich bewegen kann, und daneben steht dann die Frage, wie erreichen wir diese Freiheiten, dass das umgesetzt wird. Und das wird niemals ein Prozess sein, wo man einen Schalter umlegt, sondern immer etwas, wo wir dafür werben müssen, dass solche Wege gegangen werden. Und insofern ist das nicht mit einem Datum zu beantworten, sondern die Antwort ist, es ist ein Prozess und das Wichtige ist, dass der Weg gegangen wird.
Frau Hemmer, das ist relativ konkret auch mit dem Jahrgang 2019. Das soll passieren und da wollen wir hin. Haben Sie noch einen Wunsch darüber hinaus oder ist das der Weg, den Sie jetzt allen Bundesländern empfehlen würden?
Ich denke, Sie sind auf dem richtigen Weg. Wir sollten alle sofort starten.
So was bei einer Bildungsveranstaltung, damit kann ich gar nicht umgehen.
Was uns möglich ist, und Ihre Reichweite ist eine andere als unsere Reichweite, meine Reichweite, als die Reichweite eines jeden. Aber ich glaube, jeder von uns kann an der Stelle, wo er steht, was dazu beitragen.
Auf NDR Info hörten Sie im Forum, was sollen unsere Kinder lernen? Das Leitbild Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Praxis. Eine Diskussion an der Universität Göttingen vom 24. November mit dem niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne und der Didaktikprofessorin Ingrid Hemmer von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Das Gespräch wurde moderiert von NDR-Info-Redakteurin Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.